Am nächsten Morgen fühlte er sich schon ein wenig kräftiger. Er fand einen Teller mit Brot, das in Milch eingeweicht war, und aß davon. Den Becher Wein leerte er vollständig, denn er hatte fürchterlichen Durst. Dann sah er sich in der Kammer um. Er wusste, er befand sich im Caesars Tower, jenem Gebäude, das auch der Earl of Warwick mit seiner Familie bewohnte, wenn er hier weilte. Langsam erhob er sich, fand seine Kleider und sogar seine Waffen in einer Truhe neben der Tür. Erleichtert zog er sich an. Wams und Schecke waren ausgebessert und gewaschen worden, aber man konnte deutlich sehen, wo sein Blut sie durchtränkt hatte. Er legte den Schwertgürtel um, verließ die Kammer, ging die Treppen hinunter und trat in den Burghof. Als er die Anlage durch die Pforte verlassen wollte, die zur Turnierwiese führte, versperrten ihm die Wachen den Weg.
»Tut mir leid, Sir«, sagte einer der Männer hochnäsig. »Anweisung von seiner Lordschaft.«
»Ich will nur bis zum Fluss. Seid beruhigt, ich lauf euch nicht davon.«
»Seid ihr taub, Mann? Ich sagte, wir haben Anweisung von...«
Julian zog seine Klinge. »Muss ich dich wirklich erschlagen, um einen Schluck Wasser zu bekommen?«
»Na schön, aber wir haben euch im Auge.«
Julian schlenderte Richtung Avon und beachtete die Wachen nicht, die ihm folgten. Als er an den Fluss gelangte, legte er sich auf den Bauch, schöpfte mit beiden Händen und trank. Er hörte erst auf, als der quälende Durst endlich gestillt war, und setzte sich dann ins hohe Gras.
»Hab ich's doch gewusst«, hörte er Warwicks Stimme in seinem Rücken. »Hierhin hast du dich früher schon verkrochen.«
Julian wandte ohne Hast den Kopf.
»Richard.«
Der Earl of Warwick kam näher und schaute besorgt auf ihn hinab.
»Du siehst furchtbar aus, Cousin, und du fieberst.«
»Ich hatte einen Pfeil in der Lunge. Also, was erwartest du?«
»Der Leibarzt des Königs hat ihn herausgeholt.«
»Ich nehme an, du meinst Edward of March's Leibarzt.« Es war eine Weile still und Julian lauschte dem Murmeln des eiligen Flusses. Schließlich gab er sich einen Ruck. »Wie viele sind tot?«
»Es war unmöglich, sie zu zählen. Mein gelehrter, bischöflicher Bruder schätzt 28.000. Die meisten davon Lancastrianer.
Ich habe noch nie von solchen Verlusten gehört.«
»Das hat niemand. Solch eine Schlacht hat es nie zuvor gegeben.
Wo Engländer fliehende Engländer verfolgen und von hinten niedermetzeln, meinst du, ja? Ich gebe dir recht, so etwas hat es noch nie gegeben. Und auf diesen ehrenvollen Triumph gründet Edward of March nun die Macht Yorks. Und falls Gott seine Herrschaft nicht segnen sollte, hält er es notfalls auch mit dem Satan, nicht wahr? Sag mir, hat er aus den Schädeln seiner getöteten Feinde einen Hügel aufgeschüttet und darauf seinen Krönungsstuhl gestellt, wie die heidnischen Könige von einst?
Die Krönung findet erst in 8 Wochen statt, und zwar mit dem Segen Gottes und seiner Kirche, wie es sich gehört.
Julian, du führst dich auf wie ein schmollender Bengel, statt dich den Tatsachen zu stellen wie ein vernünftiger Mann. Du meinst so wie du, ja? Du hast wirklich ein unfehlbares Talent dafür, dich mit den Tatsachen zu arrangieren. Gewiss kann man das Vernunft nennen. Oder auch Opportunismus. Für einen Moment trat etwas in Warwicks Miene, das Julian nie zuvor dort gesehen hatte. Hass oder Niedertracht. Er war nicht ganz sicher. Doch Warwick beherrschte sich sofort wieder.
»Ich bin nicht hergekommen, um mit dir zu streiten, Cousin«, sagte er.
»Sondern wozu?«
»Um dir in einer dunklen Stunde beizustehen oder etwas in der Art.«
»Das war seit jeher deine Stärke«, bemerkte Julian ohne Hohn. »Ich weiß deine Freundlichkeit zu schätzen, aber du hast mir eben vorgehalten, ich müsse mich den Tatsachen stellen. Eine davon ist doch gewiss diese. Du und ich sind Feinde, ganz gleich, was früher einmal war.«
»Aber das müssen wir nicht sein«, wandte Warwick ein, und er klang beinahe beschwörend. »Alles hat sich geändert. Marguerite ist mit Henry und ihrem Jungen nach Schottland geflohen. Sie hat aufgegeben und...«
»Marguerite d'Anjou wird niemals aufgeben, solange noch ein Funken Leben in ihr ist. Wann werdet ihr das endlich begreifen?«
»Nun, wie dem auch sei, sie ist geschlagen. Das Haus York hat diesen unseligen Bruderkrieg gewonnen. Jetzt ist er vorüber. Und Edward wird ein guter König sein. Zu den vielen Gaben, die ihn auszeichnen, gehört königliche Großmut. Er ist bereit, dir Pardon zu gewähren.«
»Pardon? Wofür? Dass ich dem rechtmäßigen König gedient und meine Vasallenpflicht erfüllt habe? Du hast recht. Das ist ausgesprochen großmütig. Leider kann ich ihm nicht vergeben, dass er meinen Cousin Algernon Fitzroy erschlagen hat, dass seine Schlechter meinen Knappen niedergemetzelt haben und Gott weiß, wie viele weitere meiner Männer. Aber dich hat er geschont. Er glaubte, er schulde dir etwas, weil sein Vater sich dir gegenüber unehrenhaft verhalten hat und dich als unbequemen Gegner aus dem Weg räumen wollte.
Tatsächlich, Richard? Und ich dachte, du warst so überzeugt davon, er wolle mir nur einen Schreck einjagen.
Warwick bewies zumindest so viel Anstand, einen Augenblick verlegen zu wirken. Dann fuhr er fort, »Wie ich sagte, Edward ist anders als sein Vater. Sprich mit ihm, dann wirst du es merken.«
»Ich weiß, dass er anders ist. Er ist ein anständiger Kerl, aber leider ein Thronräuber. Darum wird er auf mich verzichten müssen.«
Warwick seufzte. »Dir ist klar, was das bedeutet, oder?«
Er stand auf.
»Oh, aber gewiss doch, Cousin.« Julian erhob sich ebenfalls, löste die Schnallen seines Schwertgürtels und reichte ihn seinem Cousin.
»Wirst du mich umquartieren?«
»Ich erinnere mich an deine Verliese unter der Rüstkammer. Wir haben als Knaben dort gespielt.«
Warwick nahm ihm das dargebotene Schwert ab.
»Ich schlage vor, du kehrst in dein Quartier zurück. Bis der König uns seine Wünsche wissen lässt, stehst du unter Arrest. Und wenn du zu fliehen versuchst, dann werde ich dich umquartieren.«